Kurs Null am Samstagnachmittag. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu. Wir kümmern uns hier in diesem Kurs Null um die Grundlagen des Christseins. Und vielleicht haben Sie da schon gedacht, mal so eine spezielle Frage. Was ist ein Mönch über dieser Sendung? Das hat doch nichts mit den Grundlagen des Christseins zu tun. Hat es sehr wohl. Wir werden in dieser Sendung versuchen herauszubekommen, was das mit den Grundlagen des Christseins zu tun hat. Was ist ein Mönch? Naja, Mönche begegnen einem ja schon ab und an, wenn nicht auf der Straße, so doch wenigstens am Bildschirm allemal, ob es nun in einem Dark Music Video ist oder vielleicht auch in einigen Computerspielen. Natürlich im guten alten Kreuzworträtsel kommt der auch vor oder von mir aus in der neuesten Enthüllungsdoku über irgendwelche spektakulären Geheimdokumente, die in alten Klosterbibliotheken aufgetaucht sind. Quotenjäger, Designer, Marketing- und PR-Agenten haben längst den Marktwert dieser Lebensform entdeckt und aus deren zielgenauem Einsatz richtig Geld gemacht. Jetzt sind wir hier im Kurs Null und da wollen wir den Sachen auf eine etwas andere Art auf den Grund gehen und mal ein bisschen nachfragen. Heute am 11. Juli gedenkt nämlich die Kirche eines Mannes, der diesen ganzen Stein des Mönchtums hier in diesen Breitengraden ins Rollen gebracht hat. Das ist schon eine ganze Weile her, nämlich knapp 1500 Jahre. Sein Name war Benedikt und wir wollen heute bei einem echten Mönch mal ein bisschen nachfragen. Es ist Pater Cosmas Thielmann aus dem Stift Heiligenkreuz, dort unter anderem Professor für Moraltheologie an der Päpstlichen Hochschule dort. Grüß Gott, Pater Cosmas.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Ja, Pater Cosmas, eigentlich müssen Sie uns gleich am Anfang die Frage beantworten, die wir hier im Laufe der Sendung klären möchten. Wir stellen sie einfach mal so. Was ist denn ein Mönch?
Kurz beantwortet mit Worten des heiligen Benedikt. Ein Mönch ist ein Mensch, der Gott sucht. Punkt. Das nämlich ist die Aufnahmebedingung, die der heilige Benedikt in seiner Regel, nach der auf der ganzen Welt Tausende von Menschen ihr Leben richten, das ist die Aufnahmebedingung, die Benedikt formuliert. Nicht bist du fromm oder weniger fromm, bist du groß, klein, dick, dünn, gescheit oder dumm. Nein, die Bedingung ist, suchst du Gott. Und diese Gottsuche ist auch oder sollte auch das hervorragendste Merkmal eines Mönches, einer Nonne sein.
Das hört sich so an, Sie sagen, ein Mensch, der Gott sucht. Wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, was ein Mönch ist oder wer ein Mönch sein könnte, dann denkt der handelsübliche Verstand eigentlich eher an jemanden, der Gott bereits gefunden hat.
Um darauf mit Meister Eckhart zu antworten, der liebe Gott ist keine Puppe, die ich unter dem Bett verstecken kann und nach Bedarf hervorziehen kann. Oder, um ein anderes Bild von ihm zu verwenden, eine Kuh, die ich auf der Wiese hinterm Haus stehen habe und nach Belieben melken kann. Gott ist der in, wie es die Präfation zum vierten Hochgebet sagt, im unzugänglichen Lichte wohnt und sich immer wieder unserem Begreifen und Verstehen entzieht, der uns gleichsam lockt, wie er die Propheten des alten Bundes gelockt hat, in seinen Dienst zu treten. Es gibt ein berühmtes Wort von Jeremia dazu. Du, Herr, hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Das Leben eines Mönchens ist kein statisches, sondern ein dynamisches ein Leben in Bewegung auf Gott zu. Und es ist erst diese Bewegung zu Ende mit dem Tod. Und so ist also dieses Kloster keine Versammlung von Gottbesitzern, sondern von Gottsuchern.
Wie schaut diese Dynamik aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Das benediktinische Mönchtum ist ja umgangssprachlich durch zwei Elemente gekennzeichnet: ora et labora, bete und arbeite. Und das Element, was eigentlich erst dem Mönchtum Dynamik verleiht, wird dabei immer unterschlagen, nämlich legge, lies, betrachte, meditiere. Das ist das dritte Element, auf das der heilige Benedikt von Nursia sein Mönchtum gründet. Und das erst setzt die Dynamik des Mönchtums hinein. Das Ora des Mönchtums, strikte geregelt von Benedikt in den Tagzeiten von der Frühe bis abends spät, gibt die das Grundgerüst, das gemeinschaftliche Beten. Das Arbeiten füllt die Lücken zwischen diesem Grundgerüst aus und das Legge sorgt für die persönliche, die individuelle Verbindung mit Gott, indem ich nämlich mein persönliches Gespräch mit Gott nicht abreißen lasse in der spezifisch monastischen Form der Betrachtung, nämlich Texte der Kirchenväter, Regel, Heilige Schrift, auch Gegenwartstheologen zu lesen, immer wieder innezuhalten in der sogenannten Murmuratio, im Wiederkäuen, in der Ruminatio, diese Texte zu betrachten, erneut durchzudenken, zu vertiefen und so zu einer vertieften Beziehung zu Gott zu gelangen.
Das heißt, die Beziehung ist schon da, unabhängig davon, dass Sie sich ein Leben lang in einer gewissen Weise auf der Suche befinden.
Gott hat uns zuerst geliebt und der Mönch versucht mit seinem ganzen Leben auf diese erste Liebe, die Gott ihm entgegengebracht hat, entgegenbringt, zu antworten. Und das gilt auch für jeden Christen. Gott hat uns alle zuerst geliebt und der Glaube ist die Antwort darauf, auf diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt.
Jetzt haben Sie uns sehr viel schon zum Lesen gesagt, zu diesem immer Wiederkäuen auch der Texte, dieses Arbeitens daran. Vielleicht gehen wir nochmal auf den großen Klassiker zurück, den man ja auch mit dem Leben eines Mönches verbinden, nämlich das Beten. Was machen Sie da eigentlich? Was ist dieses Beten?
Nun, es gibt das sogenannte Offizium, das Stundengebet, das den Mönchen, aber auch allen Gottgeweihten, Priestern und anderen Ordensleuten, aber ganz besonders den Mönchen anvertraut ist. Einem Wort des Psalms folgend preisen die Mönche 7-mal am Tag Gott. Sie loben und danken ihm in einem völlig zweckfreien Tun. Grundbestand dieses Betens ist das Gebetbuch der Kirche, das wir auch mit der Synagoge, mit den Juden teilen, nämlich das Buch der Psalmen, 150 Psalmen, die in der ursprünglichen Fassung und Vorstellung auch des heiligen Benedikts in einer Woche gebetet wurden. Es gab sogar einzelne Wüstenväter, die die 150 Psalmen an einem Tag gebetet haben. 150 Psalmen, nun im Heiligenkreuz und in vielen anderen Benediktiner- und Zisterzienserklöster weltweit auf 2 Wochen verteilt, auf 7 Gebetszeiten am Tag, 7 Tage die Woche, wo wir aus diesem reichen Schatz des Gebetes, den wir in der Heiligen Schrift finden, schöpfen. Es gibt Psalmen für alle Gelegenheiten zum Loben und Freuen, genauso wie in Bedrängnis, Angst, Sorge, im Kampf und auch, wenn man auf jemanden arg böse ist.
Also das sind schon vorgefertigte Texte, die in der Bibel stehen.
Es sind vorgefertigte Texte, die in der Bibel stehen, aber die grundlegende Zustände eines jeden Menschen aller Zeiten ausdrücken. Jeder von uns erlebt Zeiten der Bedrängnis, der Sorge, der Not, der Krankheit, des Kampfes, ja sogar des Krieges. Jeder erlebt von uns Zeiten, wo er in Unruhe, in Bewegung gesetzt wird, Zeiten, wo er sich aufmacht, aufzubrechen zu neuen Zielen. Dafür gibt es Wallfahrtspsalmen in diesem Buch der Psalmen. Es gibt Zeiten, wo wir uns freuen und diese Freude auch ausdrücken wollen, Zeiten des Dankens und des Lobpreises und all diese verschiedenen grundsätzlichen Bewegungen, Stimmungen, Empfindungen des Menschen, die für alle Zeiten gültig sind, sind in diesem Buch der Psalmen ausgedrückt.
Und nun haben Sie schon ein etwas merkwürdiges Wort gebraucht. Sie haben gesagt, die Wüstenväter haben das schon gemacht. Also das waren offensichtlich so auch schon irgendwie so eine Art Mönch. Und dann ist aber dieser Benedikt gekommen zu einer bestimmten Zeit und hat gesagt, ich organisiere das Ganze mal auf eine ganz besondere Weise. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, auf welche Idee er da gekommen ist und warum er auf diese Idee gekommen ist und zu welchem Zweck.
Gut, lassen mich leicht ausholen. Schon in der frühen Christenheit haben sich Menschen abgesondert, die Einsamkeit aufgesucht, um in ganz besonderer Weise ausschließlich Gott zu leben. Um besonders begnadete Menschen haben sich Gefährten geschart. Das konnten Männer, aber auch Frauen sein. Und so sind im Bereich vor allen Dingen Oberägypten und Palästina erste Eremitengemeinschaften entstanden. Herausragende Gestalt dafür ist der Mönchsvater Antonius der Große, dessen Leben von Athanasius beschrieben wird, der in ganz besonderer Weise dort gewirkt hat. Es gab die Klöster des heiligen Basilius, wo nach dessen Regel auch heute noch Ordensgemeinschaften vor allen Dingen oder Mönchsgemeinschaften vor allen Dingen im Osten, im Bereich der Orthodoxie leben. Und sodass Benedikt schon Vorläufer klösterlichen Lebens hatte. Was ist jetzt neu bei Benedikt? Es gab schon das iroschottische Wandermönchtum, die umherzogen und das Evangelium verkündeten und immer wieder auch eine Zelle errichteten, wo sie lebten und dann irgendwann weiterzogen. Und nun kommt Benedikt auf der Suche nach Gott, allein lebend zunächst, dann wird er gebeten, einer Gemeinschaft vorzustehen. Es kommt zu Spannungen, sie wollen ihn umbringen, er geht weg und gründet dann die Gemeinschaft auf Monte Cassino, ein Kloster, das bis heute besteht. Die Zeit, ungefähr 1500 Jahre her, Zeit der Völkerwanderung, große Immigrationsströme durch ganz Europa. Ganz Europa wird gewaltig durcheinander gewirbelt, auch in den Bevölkerungs- und Sozialstrukturen. Es gibt kaum mehr feste soziale Ordnungen. Das römische Imperium bricht zusammen. Wilde Horden strömen in die Leerräume, die entstehen, ein. Und in dieser Zeit schreibt Benedikt seine Regel. Und er schreibt sie nicht für Einsiedler und er schreibt sie auch nicht für Wandermönche. Er schreibt sie für Mönchsgemeinschaften, die sich entschließen, gemeinsam zu leben, zu beten, zu arbeiten. Er schreibt ausdrücklich hinein dieses Versprechen der Stabilität, der Beständigkeit am Ort des Stabilitas Loci, ein Ausharren nicht nur in einer bestimmten Lebensform, sondern tatsächlich in einer konkreten Gemeinschaft an einem konkreten Ort. Und setzt mit diesem Element der Stabilitas einen Gegenpol zu diesem Durcheinander der Zeit der Völkerwanderung, sodass man sagen kann, er gibt eigentlich eine ganz wichtige, auch für die gesamte Kulturgeschichte Europas, wichtige Antwort auf das Durcheinander der Völkerwanderungszeit und legt damit den Grundstein für das Europa, wie wir es heute kennen.
Warum stehen bei dieser Stabilitas Loci, warum stehen da die Chancen so gut auf eine besonders gute Gottesbeziehung, besonders gelungene Gottessuche? Warum ist diese Geschichte so erfolgreich und hält sich auch durch in den benediktinischen Gemeinschaften? Sie gehören auch zu einer bis heute.
Sehr früh wurde schon die prägende Kraft und die kulturstiftende und glaubensstiftende Kraft benediktinischer Klöster erkannt, sodass zur Zeit Kaiser Karls des Großen die Benediktsregel zur vorherrschenden verbindlichen Mönchsregel für das Reich gemacht wurde. Klöster entwickelten sich gerade wegen des Prinzips der Stabilität, der Beständigkeit der Gemeinschaft an einem konkreten Ort zu Fixpunkten in der europäischen Landschaft. Sie haben einfach ausgeharrt, wenn Sie daran denken, dass Klöster wie St. Peter in Salzburg, Kremsmünster, Nonnberg in Salzburg und andere seit dem 8. Jahrhundert existieren, ununterbrochen und dort benediktinisches Leben aufrecht erhalten. Das ist ein Kloster wie Heiligenkreuz, den Zisterzienser angehörig, eine Reformbewegung des 12. 13. Jahrhunderts, seit 876 Jahren im Wienerwald Aussaat. Da hat man dann natürlich Gelegenheit, in diesen Jahren auch prägend zu wirken. Das Gleichmaß, die ausgeglichene Lebensform, die Benedikt entwirft, in diesem regelmäßigen Wechsel von Beten, Arbeiten, persönlichem Meditieren, Betrachten, Beten, Lesen, bringt eine Ruhe und eine Kraft zur Entfaltung, die bis heute durchwirkt. Dabei ist der heilige Benedikt, wie man heute sagen würde, kontextsensitiv. Das heißt, er regelt in seiner Regel nicht alles bis ins kleinste Detail, sondern lässt Raum für örtliche Besonderheiten. Das ist ganz gleich, ob es da um das Essen geht oder die Bekleidung oder auch bauliche Regelungen oder auch Gebetszeiten. Es ist an die örtlichen Bedingungen angepasst und hat keine örtliche wie zeitliche Fixierung. Und das macht auch den Erfolg der Benediktsregel aus, denn damit ist sie überall lebbar. Domine Jesu Christe,
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pater Cosmas Thielmann aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz und auch dort lehrend an der päpstlichen Hochschule, die dort ist. Pater Cosmas, wir haben jetzt sehr viel über das Leben gesprochen eines Mönches und auch eingangs eigentlich nur darüber, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist. Offensichtlich, ich darf Sie nochmal wiederholen, es ist zunächst einmal die Voraussetzung ist, Gott zu suchen. Und irgendwie läuft diese ganze Geschichte auf eine richtige Intensivierung der Gottesbeziehung hinaus. Auch wenn Sie sagen, dass man jetzt Gott nicht einfach so ergreifen kann oder fix einfach definieren kann, dennoch haben Sie ja offensichtlich eine zumindest sehr konkrete Praxis und Sie beten zu ihm, Sie meditieren, um tiefer in dieses Geheimnis, in diese Beziehung zu gelangen. Sie müssen uns einfach erklären, wer oder was dieser Gott ist.
Gott ist, wie Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika nochmals betont hat, in Anlehnung an ein Wort des Johannesevangeliums bzw. des ersten Johannesbriefes, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist zugleich Person, Gott ist der, zu dem ich Du sagen kann, Gott ist der, zu dem ich Vater sagen kann und zugleich der mir in Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gottessohn, ganz nahe gekommen ist, der sich berührbar macht in den Sakramenten der Kirche, vor allen Dingen in der Eucharistie. Und das ist etwas ganz Wunderbares und das ist auch etwas Einmaliges, etwas, was den christlichen Glauben unterscheidet von anderen glauben an Gott. Wir glauben an einen Gott, zu dem wir Du sagen können, der Mensch geworden ist, der sich berührbar gemacht hat und den wir zugleich auch Vater nennen dürfen.
Und das wiederum sagen Sie jetzt mit einer ziemlich großen Gewissheit. Wo kann man diese Gewissheit kaufen? Wo gibt's die?
Diese Gewissheit kann man nicht kaufen, die muss man erfahren. Das ist Geschenk. Ich sage den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, als Religionslehrer und als Seelsorger, ich sage ihnen, lasst euch auf diesen Jesus ein. Ihr habt recht, dass ihr zurückschreckt vor dem Glauben. Ihr habt recht, denn der Glaube wird euer ganzes Leben umkrempeln. Jesus will euch nämlich ganz und gar. Und er wird euer ganzes Leben verändern, wenn ihr euch auf ihn einlasst. Es braucht allerdings die Bereitschaft, ein wenig den Spaltetür aufzumachen, Gott hineinzulassen ins Leben und hineinzulassen in unser Herz. Und das kann man nicht kaufen, das bekommt man geschenkt, aber Gott vergewaltigt uns nicht. Gott kann uns mal so ein paar, salopp gesprochen, hinter die Ohrwaschen geben, aber er vergewaltigt uns nicht. Und wir müssen eigentlich nur bereit sein, mal stille zu werden, auf ihn zu hören. Und das ist auch der Tipp, den Benedikt in seiner Regel gibt, die nämlich mit den Worten Höre anfängt. Zum Hören muss ich still werden und das tun die meisten Zeitgenossen ja nicht.
Also ich werde still und ich sperre die Ohren auf und höre möglichst auch das Herz. Okay, bis dahin kommen vielleicht die ein oder andere noch mit. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich dadurch irgendwas verändert. Und ganz offensichtlich, Sie haben es sehr deutlich gesagt, tut es das. Irgendwas wird anders. Wie schaut sowas aus?
Benedikt XVI. Ist einmal von Peter Seewald gefragt worden. Da war er noch Kardinal Josef Ratzinger. Herr Kardinal, fragte Peter Seewald, wie viele Wege gibt es zu Gott? Und ich bei der Lektüre des Buches Salz der Erde, wo diese Szene geschildert wird, wo wir den Eindruck haben, also Peter Seewald erwartet jetzt vom damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, der sagt, also es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist der römisch-katholische, ja, und der mit der römisch-katholischen Kirche verbundenen Gemeinschaften, und das war's. Und, glaube ich, zur großen Überraschung von Peter Seewald sagte damals noch Josef Ratzinger, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und das ist ganz wichtig. Jeder hat seine Geschichte mit Gott. In der Gemeinschaft der Kirche verbinden wir die zu einem Weg des Glaubens und binden uns rück an die Kirche, an die Gemeinschaft der Kirche, um uns zu versichern, dass wir nicht in die Irre gehen, aber jeder hat seinen Weg. Und so gibt es natürlich, wie bei Liebesgeschichten üblich, immer nur eine ganz besondere, individuelle Liebesgeschichte.
Gut, Sie sagen jetzt nicht, dass nun alle unbedingt Benediktiner werden müssen. Das nun sagen Sie nicht, oder Zisterzienser. Aber das mit Ihrer Kirche ist ja schon ziemlich wichtig.
Mit der römisch-katholischen Kirche?
Ja.
Ich denke, wir müssen natürlich bereit sein, wahrzunehmen, die Kostbarkeit, die auch andere Wege im Christentum eingeschlagen haben, und auch die Bereitschaft aufbringen, von ihnen zu lernen. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass die Fülle der Wahrheit in der katholischen Kirche zu finden ist, mit allem Respekt vor den anderen Wegen. Grundsätzlich aber, um das nochmal zu unterstreichen, gilt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und das haben auch wir als Priester und Mönche zu respektieren. Wir können die Menschen nur einladen, dass wir ihnen helfen, ihren Weg zu Gott zu finden.
Und da haben Sie ein Stichwort geliefert, die Menschen einladen. Wenn man sich das so vorstellt, man wird ein Mönch und dann kommt man da hinter Klostermauern und guckt vielleicht mal durch sein Zellenfenster da hinaus, aber so richtig mit der Welt hat man dann nichts mehr zu tun. Wie ist denn das? Ist das so?
Das ist nicht so. Auch selbst in streng kontemplativ lebenden Gemeinschaften, die keinerlei Aufgaben außerhalb des Klosters haben, ist es nicht so. Gerade die sind sehr wohl darüber informiert, was außerhalb der Klostermauern geschieht, um auch gerade das Geschehen in ihr Beten vor Gott tragen zu können. Ein Kloster wie Heiligenkreuz und wie viele andere Benediktiner- und Zisterzienserklöster, gerade im deutschen Sprachraum, haben auch vielfältige Aufgaben außerhalb des Klosters. In Österreich ist es gewöhnlich die Pfarrseelsorge, in Pfarrgemeinden, die dem Kloster zur Seelsorge anvertraut sind, zum Teil schon seit Hunderten von Jahren, und wo Mitglieder dieser Mönchsgemeinschaften die Seelsorge ausüben. Es gibt Klöster, die dann spezielle Aufgaben noch wahrnehmen. Bei uns in Heiligenkreuz wäre diese spezielle Aufgabe die Hochschule Benedikt XVI., Päpstlich-Theologische Hochschule, an der man Theologie studieren kann und wo Mitbrüder, aber nicht nur Heiligenkreuzer Zisterzienser, sondern auch andere Dozenten tätig sind in der Lehre der Theologie und in der Priesterausbildung. Und es gibt natürlich ebenso das Wirken im Gästebereich des Klosters, gehört wesentlich zu benediktinisch geprägten Klöstern und nicht nur benediktinisch geprägten Klöstern, eigentlich zu allen Klöstern dazu, die Gastfreundschaft zu pflegen. Und das sind gerade die benediktinischen Klöster, die da schon von der Regel her sehr stark zu angehalten sind, das zu tun. Und das machen sie auch. Und da hat man natürlich dann viele Gäste, die nicht nur jetzt schon glaubensfroh und fest sind, sondern auch Gäste, die Suchende sind und die in der Zeit im Kloster auch das Gespräch mit den Mitbrüdern suchen, um Erklärung zu finden, wie ihr Lebens- und wie ihr Glaubensweg weitergehen könnte. Und das sind alles Aufgaben, die nicht die Welt ins Kloster holen, wie man das jetzt meinen würde, sondern die ein Dienst an den Menschen sind.
Bei der Gastfreundschaft kommen wir natürlich an einem Thema nicht vorbei. Das ist etwas, was in den letzten Jahren doch wirklich zugenommen hat, das sogenannte Kloster auf Zeit. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum begibt man sich zu Gast in ein Kloster, wird dort, wie Sie es geschildert haben, auch geistlich in einer gewissen Hinsicht, je nachdem, wie das da möglich ist, auch begleitet. Und viele werden dann auch sagen, Mai, es ist eigentlich ganz schön hier, vielleicht bleibe ich mal. Und schrecken dann aber am Ende doch davor zurück, dass irgendwann am Ende einer solchen Bekanntschaft dann so eine Art fixe Ehe steht und die gilt dann, bis dass der Tod euch scheidet. Warum ist denn das nicht eigentlich möglich, mal ein Arbeitsleben lang, wie im bürgerlichen Leben auch, zu sagen, also bis 65 oder meinetwegen jetzt 67 bete, arbeite und lese ich hier und vertiefe meine Gottesbeziehung und dann gehe ich in meinen wohlverdienten Ruhestand und verlasse das Kloster wieder. Das ist ja offensichtlich im benediktinischen Mönchtum nun mal gleich gar nicht vorgesehen. Warum eigentlich nicht?
So ist es. Es gibt im Buddhismus die Möglichkeit des Mönchs auf Zeit. In Thailand kennen wir das. Also jetzt bei Männern, wenn dann die Familie aus dem Gröbsten raus ist, dass sie mal sich eine Auszeit nehmen, auch im Beruf, und ein oder zwei Jahre in ein buddhistisches Kloster gehen, dort als Mönche leben und dann wieder zurück in ihr früheres Leben kehren. Im Christentum gibt es das nicht. Es gibt, ist nur entweder ganz und gar Mönch, usquam mortem, wie das heißt, bis zum Tode, oder gar nicht, weil es eine Lebenshingabe an den lebendigen Gott ist, der uns in seine Liebesbeziehung mit hineinziehen will. Kloster auf Zeit kann natürlich Verschiedenes meinen, in Abstufung. Es gibt Frauen, die im Gästebereich außerhalb der Klausur, also des engeren klösterlichen Bereichs, der abgeschlossen ist und wo auch Frauen keinen Zutritt haben. Also es gibt Frauen, die in den allgemeinen Gästebereich des Klosters sich zurückziehen, an den Gebetszeiten einer Mönchsgemeinschaft teilnehmen und so Kraft und Schöpfen und Ruhe finden und so Kloster auf Zeit machen, bis hin zu wirklich interessierten jungen oder auch nicht mehr ganz so jungen Männern, die schon richtig mit der Gemeinschaft über einen längeren Zeitraum mit Leben, Beten und Arbeiten, um so zu klären, ob das der Weg ist, auf den Gott sie ruft. Und dazwischen gibt es alle Spielarten. Es ist sehr unterschiedlich von Kloster zu Kloster, wie das jeweils genau ausgestaltet ist. Aber eigentlich bieten alle benediktinisch geprägten Klöster, also Benediktiner und Zisterzienser, solche Möglichkeiten des Klosters auf Zeit an. Spiritus Domini,
Kurs Null bei Radio Horeb am Samstag, die Grundlagen des Christseins. Heute beschäftigen wir uns anlässlich dieses Tages, an dem die Kirche des heiligen Benedikt gedenkt, des Mönchsvaters, wie man es immer nennt, also des Begründers des abendländischen Mönchtums. Versuchen wir diese Frage zu beantworten, was ist ein Mönch? Und wir sind dazu im Gespräch mit Pater Cosmas Thielmann aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz. Zisterzienser sind es dort und die sind benediktinische Reformmönche, wenn man es so etwas salopp sagen kann. Also ein Orden, der aus dem Benediktinerorden kommt und aus einer Reformbewegung des 12. Jahrhunderts stammt. Pater Cosmas, Sie haben das getan. Sie haben sich ein Leben lang gebunden. Sie haben die sogenannten ewigen Gelübde abgelegt, also sich wirklich für den Rest Ihres Lebens gebunden, wie Sie es gesagt haben. Sie sind in Heiligenkreuz den Rest Ihres Lebens, auch wenn Sie vielleicht woanders einmal tätig sind. Aber das ist der Ort, wo Sie geistlich hingehören. Wenn man sich das so anschaut, ich meine, sich ein Leben lang an eine Person zum Beispiel zu binden oder an etwas anderes, das ist schon schwierig genug. Dann kommt auch noch der Ort hinzu. Man ist auch einem doch sehr strengen Regelwerk unterworfen, vor dem manche, der das erste Mal erlebt, also nehmen wir etwa die Gebetszeiten, die regelmäßigen, doch erschrecken mögen. Und dann fragt man sich, naja, wie fehlt einem da nicht doch irgendwie dieses ganz normale bürgerliche Leben, wie man es so kennt? Verzichten Sie nicht doch auf ein bisschen mehr als nur Fleisch am Freitag? Ist das nicht doch ein bisschen zu viel?
Also, da ich mir aus Fleisch nichts mache, ist das der geringere Verzicht. Benedikt ordnet das Leben der Gemeinschaft mit großem Augenmaß. Und er betont immer wieder, dass nach Möglichkeiten der Gemeinschaft niemandem das, was er braucht, vorenthalten werden soll. Das heißt, es ist ein relativer Verzicht, den wir leben. Wir verzichten auf individuelles Eigentum, auf individuelle Verfügungsgewalt, nicht nur über Dinge, sondern auch über die eigene Lebensgestaltung. Aber wir bekommen zugleich eine enorme Freiheit geschenkt. Wenn der heilige Benedikt seinen Prolog damit zur Regel, das ist gleichsam das Vorwort, zur Regel damit abschließt, dass er sagt, naja, der Anfänger soll sich also nicht schrecken lassen, der Weg müsse nun mal am Beginn eng und steil und beschwerlich sein, aber wenn der Anfänger nur ausharre und beharrlich dran bleibe, dann weite sich das Herz, so der heilige Benedikt, und man gehe den Weg der Gebote Gottes in der unsäglichen Freude des Herzens. Und da ist wirklich etwas dran. Wenn man sich auf diesen Weg einlässt, dann wird man von Tag, oder man kann zumindest von Tag zu Tag glücklicher und froher werden. Und meine Erfahrung ist, dass gerade benediktinisch geprägte Gemeinschaften, die also einen guten, lebendigen Geist haben, es gibt natürlich auch Gemeinschaften des benediktinischen Mönchtums, die sich also schon länger in der Krise befinden und wo man das nicht finden kann, aber eine gut funktionierende Gemeinschaft des benediktinischen Mönchtums ist immer eine sehr fröhliche Gemeinschaft. Wenn man mal Bilder gesehen hat von Fasching, Karneval bei Trappisten, dann die sonst also noch strenger leben als Benediktiner und Zisterzienser, Trappisten eine Reform der Zisterzienser wiederum, dann weiß man, wovon ich spreche. Da strahlt eine große Freude des Herzens aus solchen Bildern heraus. Ich persönlich bin ungeachtet mancher Schwierigkeiten und Probleme von Tag zu Tag glücklicher in meinem Leben als Mönch und Priester. Ich wollte das nicht missen. Ich staune darüber, dass das möglich ist, jeden Tag glücklicher zu werden. Aber ich glaube, dass das nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern dass es in diesem Lebensweg benediktinischen Mönchtums tatsächlich angelegt ist, zu dieser Freude des Herzens zu finden.
Die Freude des Herzens trotz all der Schwierigkeiten, die Sie ansprechen, die sind immer sehr persönlich. Da kann man schwer eindringen. Vielleicht können wir es trotzdem versuchen, weil es ja irgendwie so scheint, dass man eigentlich drauf warten kann. Wer Mönch wird, der kommt irgendwann auf diesem Weg in Schwierigkeiten. Wie können die aussehen und vor allem, wie reagiert man auf so etwas?
Also Schwierigkeiten können ja in unterschiedlicher Richtung erfolgen. Es gibt Schwierigkeiten, die sich aus der ehelosen, keuschen, zölibatären Lebensform ergeben. Dem setzt Benedikt ganz bewusst das Gemeinschaftsleben entgegen. Wir machen uns nicht als Einzelkämpfer auf diese Gottsuche, sondern als Gemeinschaft. Und so wird schon das Aushalten, also des Verzichtes auf einen einzelnen Lebensmenschen, des Verzichtes auf die Ehe besser lebbar. Es gibt das immer wieder auch erneuerte Versprechen des Gehorsams. Auch da kann man sich natürlich gewaltig reiben. Zwar sind die Zeiten vorbei, wo Äbte ohne große Beratung gesagt haben, ab morgen machst du das und du machst das und völlig gegen die Talente und Fähigkeiten der Mitbrüder auch entschieden haben. Heutzutage gibt es da Beratungsprozesse und Gespräche und der Abt berät sich mit seinem Abtrat und man überlegt, also wo kann ein Mitbruder gut eingesetzt werden, auch entsprechend seiner Talente und Fähigkeiten. Aber trotzdem kann es immer wieder die Situation eintreten, dass man sich gewaltig an dem Gehorsam reibt. Ich pflege den Mitbrüdern immer zu raten und ich mache das auch selber so. Ich diskutiere grundsätzlich keine Entscheidungen meines Abtes und bin damit gut gefahren, weil auf all dem, was im Gehorsam getan wird, der heilige Benedikt betont das auch ausdrücklich, eher Segen liegt, als wenn ich jetzt versuche, meine eigenen Vorstellungen gegen die Vorstellung des Abtes durchzudrücken. Und ein letztes, die Frage der Verfügbarkeit, des Verfügenkönnens über materielle Dinge, dadurch, dass im Kloster ja die Grundversorgung sichergestellt ist, kann es natürlich schon den einen oder anderen mal ankommen. Naja, jetzt ich verzichte auch darauf, auf eine Karriere im weltlichen Sinn mit all dem, was es dann auch an materiellen Anschaffungen möglich macht. Im Kloster verhungert aber niemand und wir haben eigentlich alles, was wir benötigen, eigentlich manchmal vielleicht schon fast zu viel Versorgung, sodass auch da aber schon auch Schwierigkeiten kommen können und natürlich das spezifisch benediktinische der Stabilitas loci, der Beständigkeit am Ort, da gibt es natürlich den einen oder anderen, der einen größeren Bewegungsdrang hat und wo es ihn wegzieht und das kann natürlich auch schon ein Beschwernis dann bilden für das Leben.
In In dem Zusammenhang müssen wir Ihnen noch eine theologische Frage stellen. Sie sind ja Theologe, Sie sind sogar promoviert, Sie sind Professor an einer päpstlichen Hochschule, also Sie müssen es eigentlich wissen. Wenn Christen über ihren Glauben sprechen und ihn wirklich lebendig bezeugen und wenn Sie jetzt auch über die Lebensform des Mönches sprechen, da ist da eine große Freude dabei, eine wirkliche. Man spürt so eine Art von Erfüllung, auch wenn sie natürlich noch auf dem Weg sind und aber trotzdem, es ist eine Beziehung da, die man sich intensiver und größer und großartiger nicht vorstellen kann, als eben diese Beziehung zu Gott. Und trotzdem ist es bei uns, scheinbar kann man die Uhr danach stellen, dass dieser Enthusiasmus immer wieder angefochten wird von Zweifeln, dass man sagt, ich weiß nicht mehr so genau, wozu ich das Ganze hier mache. Wo kommt das eigentlich her? Warum bleiben wir offensichtlich ein Leben lang immer auch in einer gewissen Schwierigkeit? Warum wird das Ganze nie vollständig und zuverlässig rund, sodass man es abschließen könnte und sagen, jetzt haben wir es geschafft?
Schauen Sie, Herr Dornis, stellen wir uns einen jungen Mann vor, nennen wir ihn Fritz, und der Fritz liebt jetzt ein Mädchen, nennen wir die Marie. Fritz liebt Marie und sein Herz entbrennt und er sagt, die Marie, die ist es, mit der will ich mein Leben teilen. Und die Marie sieht es genauso und jetzt kommen sie zusammen. Was wird passieren? Fritz wird arbeiten gehen, Marie zieht die Kinder groß und es kommt immer wieder zu Zeiten der Entfremdung. Und die beiden müssen stets aufs Neue den Ursprung ihrer Liebe neu entdecken. Fritz und Marie müssen sich erinnern, müssen sich die Geschichte ihrer Liebe immer wieder neu erzählen. Narrativ nennt man das nicht nur in der Theologie. Also, das heißt, es gilt für die Liebe zu einem Menschen genauso wie zur Liebe von Gott. Wir müssen uns an unsere Ursprünge erinnern. So ist die Bibel erstanden. Im Judentum gibt es den Brauch, wenn die Familie beim Pessachmahl zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten zusammensitzt, dass das jüngste Kind fragt und sagt, also, wie war das denn damals? Und so wird die Geschichte, die vor Tausenden von Jahren sich abgespielt hat, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wird auf einmal zur eigenen Geschichte, in dem sich gemeinsam erinnern und im gemeinsam erzählen. Wir müssen immer wieder neu die Geschichte, die Liebesgeschichte unseres Lebens erinnern, ausbuchstabieren, reformulieren, neu erzählen, frisch halten. Ja.
Aber
wir müssen
warum
immer wieder neu staunen darüber, ja, warum Gott ausgerechnet jetzt mich zum Mönch und Priester berufen hat.
Aber warum sind wir
zum
denn
Beispiel.
eigentlich so vergesslich? Israel, okay, wenn es die Geschichte von anderen.
Warum sind wir so vergesslich? Das ist eine gute Frage. Ich würde den Zugang anders wählen. Ja? Ich würde den Zugang über die Freiheit wählen, nicht über unsere Vergesslichkeit. Über die Freiheit wählen. Wir müssen immer, Liebe lebt von der Freiheit. Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe setzt Freiheit voraus. Das gilt für die Ehe genauso wie für die Gottesbeziehung. Gott will, dass wir immer wieder neu uns frei für ihn entscheiden. Und deswegen vielleicht auch, genauso wie in der Ehe, diese Zeiten der Vergesslichkeit und des Verwirrtseins und des der Finsternis oder der Krise, um dieses freigesprochene Ja zu erproben und uns die Chance zu geben, es zu erneuern. Also das Geheimnis des Glaubens und auch der Liebe ist zugleich die Freiheit. Und die ist uns geschenkt und in dieser Freiheit müssen wir immer wieder erneut Ja sagen zu Gott, aber auch natürlich zu den Menschen, die in unser Leben gestellt sind.
Und das ist eben nicht nur ein allgemein menschlicher Zustand, sondern diese Freiheit kann tatsächlich wachsen und damit schließt sich der Kreis zu einer Frage von vorhin. Sie würden schon sagen, dass das, was für einen Außenstehenden nach einem ziemlich eingeengten Leben ausschaut, also das, was da am Anfang steil und schwer ist, und eng ist, da wo man durch muss, Sie würden schon sagen, dass Sie ein richtig freier Mensch sind, oder?
Ja. Wobei man jetzt sagen muss, natürlich, wenn man das nochmal an das Wort erinnert von Papst Benedikt XVI, es gibt so viele Menschen, Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Entscheidend ist, dass ich meinen Weg finde, meine Berufung finde. Wenn ich zum Ehestand berufen bin, ja, und aber jetzt mir unbedingt in den Kopf setze, weil ich also ein gläubiger Mensch bin und der Kirche dienen möchte, ich müsste jetzt unbedingt Priester werden oder Mönch werden oder Ordensschwester werden, ja, und das ist aber nicht meine Berufung, da werde ich da unglücklich werden. Umgekehrt, wenn ich jetzt meine, naja, es ist irgendwie, ich habe ja doch irgendwie die Madeln so gerne und Kinder habe ich auch so gerne und ich gründe eine Familie, bin aber eigentlich zum Ordenstand und oder zum Priester berufen, werde ich genauso unglücklich. Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir genau darauf hören und es auch wirklich aktiv zu beantworten suchen, ja, die versuchen, also wozu hat mich Gott berufen? Was ist mein Auftrag, den Gott mir gibt? In welchem Stand? Ehe und Familie, Orden, Kloster und es gibt ja auch jetzt mittlerweile auch wieder neue Formen gottgeweihten Lebens in der Welt, sei es in Gemeinschaften oder Einzelne. Ja, was ist mein Weg? Und das erst öffnet die Tür zu einem freien und glücklichen Leben. Also man kann das jetzt nicht generell sagen, also wer jetzt ins Kloster geht, ist ein freier Mensch und wer heiratet, ist alleine schon dadurch unfrei, dass er an einen anderen Menschen sich in seinem Ja-Wort der Ehe gebunden hat, sondern die Freiheit rührt daher, dass ich den Platz gefunden habe, an den Gott mich stellen will. Das ist, glaube ich, eher der Knackpunkt.